Theologische Antwort Versuche zur Theodizee. Auch am christlichen Denken ist die harte und negative Realitätserfahrung der modernen Welt und Geschichte, Voltaires Hohn auf die beste aller Welten in seinem Candid, Thomas Manns ironisch gemeintes Deus Providebit, also Gott wird vorsorgen, als Motto seines Romans Die Buddenbrocks oder Schopenhauers These von der schlechtesten aller möglichen Welten nicht spurlos vorübergegangen. Um der Härte solcher Anfragen zu entgehen, wurden in Geschichte und Gegenwart wiederholt neue Versuche unternommen, einseitig die Spannung aufzulösen. Entweder wird Gott dann als ohnmächtiger bzw. ein am Weltenlauf selbst Leidender dargestellt, oder es wird der menschlichen Freiheitsentscheidung allein die Last der Verantwortung aufgebürdet. Diese Antwortversuche sind nun kritisch zur Sprache zu bringen. Zunächst einmal der ohnmächtige oder leidende Gott. Es wäre zunächst sicher alles einfacher, könnte man mit vielen Denkern sich auf einen schwachen oder mit dem jüdischen Religionsphilosophen Jonas gar deistischen fernen Gott berufen, der es nicht vermag oder will, seiner Schöpfung das Leid zu ersparen. Der Deismus ist eine geistesgeschichtliche Bewegung. Gemeint ist damit, dass Gott das Werk der Welt in Gang gesetzt hat, wie ein Uhrwerk, aber sich nicht weiter darum kümmert. Manches Ärgernis würde sich damit erübrigen, wenn das möglich wäre. Bei Borchert, der Gott in seiner Schrift Draußen vor der Tür als weinerlichen Alten darstellt, der vergeblich nach seinen Kindern ruft, ist aber erkennbar, dass ein solcher Gott der falsche Ansprech- oder besser Anklagepartner ist. An einen hilflosen alten Opa wendet man sich nicht mit dem folgenden Aufschrei aus tiefster existenzieller Not, Zitat: O, wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granattrichter, in jeder Nacht. Wir haben dich gerufen, Gott. Wir haben nach dir gebrüllt, geweint und geflucht. Wo warst du da, lieber Gott? Zitat Ende. Die Anfrage Borcherts setzt einen machtvoll waltenden Gott voraus. Auf diesen, der in der Zeit der Sattheit verdrängt wurde, besinnt sich der Mensch in seiner Not wieder. Er weiß, dass nur von ihm Hilfe zu erwarten ist. Die Götzenbilder mancher Philosophen und Denker haben dem Ansturm des Leids nicht eine Sekunde standgehalten, so schreibt Edward Grün in seinen Gesprächen. Kennst du einen, der vor den Feuerschlünden der Kanonen in den Luftschutzkellern der Großstädte zu ihnen gebetet hat? Kennst du einen Atheisten, einen Skeptiker, der in seinen Wutausbrüchen, seinen Zweifeln und in seiner möglichen Bekehrung auf einen anderen als den persönlichen Gott des Christentums hinzielte? Man wird somit wieder auf den Ausgangspunkt verwiesen. Es stellt sich die Frage, ob es überhaupt einen Sinn macht, an einen schlechthin ohnmächtigen Gott zu glauben. Wer ernsthaft von einem deistisch schwachen Gott spricht, übt zudem Verrat an dem geschichtsmächtig wirkenden Gott der Heiligen Schrift. Dieser ist per eminentiam ein Gott der Stärke. Bei den meisten gegenwärtigen theologischen Arbeiten zur Theodizee kann trotz unterschiedlicher Akzentuierungen die Gemeinsamkeit festgestellt werden, dass Leid unter Rückgriff auf rabbinische und kabbalistische Vorstellungen in Gott hineinzunehmen. Theologen wie Bonhoeffer, Gressa, Gehering, Kasper und Moltmann, um nur einige zu nennen, argumentieren in diese Richtung. Bewusst wird dabei in Kauf genommen, einer biblischen Grundauffassung, nämlich dem Dogma von der Leidensunfähigkeit Gottes und traditionellen theologischen Anschauungen zu widersprechen. Auch wenn in großer Eindringlichkeit und theologischem Ernst vom Leiden in Gott gesprochen wird, wird man sich dieser Richtung nicht anschließen können. Zu viele Gründe sprechen dagegen. Wer ein Leiden in Gott über die Christologie hineinträgt, wirft mehr Ausweglosigkeiten auf, als er löst. Diese nötigt nicht, von einem Leiden in Gott zu sprechen. Die göttliche und menschliche Natur in Christus sind gemäß der klassischen Formel von Chalcedon zwar nicht ungetrennt, aber auch ungemischt. Der Gottmensch Jesus Christus hat nur in seiner Menschheit gelitten. Die eigentliche Frage, wie ein leidender Gott im persönlichen Leid helfen kann, bleibt nach wie vor unbeantwortet. Auch im leidvollen Zustand dieser Welt ändert sich nichts. Es folgt im Gegenteil eine zu rasche spekulative Versöhnung. Der Verdacht drängt sich auf, dass in der Rede vom leidenden Gott lediglich eine sublime Verdoppelung menschlichen Leidens stattfindet durch die Projektion auf Gott. Metz scheint hier zu viel Hegel im Spiel zu sein und so etwas wie eine heimliche Ästhetisierung des Leidens zur Geltung zu kommen. Es wirft ein bezeichnendes Licht auf die gegenwärtige Situation, wenn der Philosoph Geyer, ein Philosoph, kein Theologe, auf das schon von Epikur eingebrachte Argument verweist, wonach ein leidender Gott zwar für kein Leiden mehr verantwortlich ist, aber auch kein Gott mehr ist. Das Resultat des Ganzen ist dann, kurz gesagt, dieses: Theodizee gelungen, Gott tot. Jegliche Einschränkung Gottes in seinen Eigenschaften der Allmacht, Güte und Einzigkeit führt, wie Hans Pfei in seinem bemerkenswerten Buch »Gott und die tragische Welt« anhand vieler Beispiele gezeigt hat, zum Atheismus. Das Problem kann nicht gelöst werden durch die Aufgabe des Glaubenssatzes von Gottes Vollkommenheit und Unveränderlichkeit. Die Synthese von Gottes Unwandelbarkeit und seiner erlöserischen Wirksamkeit liegt im Dunkel des göttlichen Geheimnisses. Gott ist sicher vom Leid seiner Kreatur auf uns nicht begreiflicher Weise betroffen. Es darf aber nicht ontologisch in ihn hineingetragen werden. Die Mahnung Rahners will in diesem Zusammenhang beachtet werden. Er schreibt: Es ist ein Irrweg, wenn man meine, unser Geschick dadurch zu erlösen, dass man es in die Innerlichkeit Gottes hineinverlege. Zitat Ende. Gott muss als Gott und damit in seiner Macht und Vollkommenheit gesehen werden. Hans Kessler: Ein Gott aber, der auf Golgotha und in unserem Ende nicht noch einmal Handlungsmöglichkeiten hat, ist nicht als Gott gedacht und ernst genommen. Zitat Ende. Letztlich wird bei einem leidenden Gott die Auferstehung Christi als Sieg über Leid und Tod nicht mehr in ihrer ganzen Tragweite gesehen. Im Alten Testament zeigt sich Israels Unfähigkeit, sich durch Mythen und Ideen trösten zu lassen. Sollte der moderne Mensch hinter diese Linie zurückfallen, indem er versucht, sich durch den Mythos vom leidenden Gott zu trösten? Erstaunlich ist es allzumal, dass die in den Mythen der Völker angesiedelte Vorstellung vom Leiden der Götter in der Zeit einer entmythologisierenden Betrachtungsweise der Heiligen Schrift eine fröhliche Auferstehung feiert. Gressages Theorie vom Leid als Preis der Liebe. Während in dem Sammelband Theodizee, Gott vor Gericht, kritischen Augustinus wiederholt die Frage gestellt wird, ob der menschlichen Freiheit die Last der Leidensgeschichte aufgebürdet werden könne, vertritt Gressage diese Position vehement. Das Leid ist die notwendige Folge, Betonung notwendig, der freilassenden Liebe Gottes. Auf Gressages Theorie ist näher einzugehen, da sie eine grundsätzliche Tendenz unserer Zeit zum Ausdruck bringt. Ganz im Anschluss an Teilhard und mit ausdrücklichem Bezug auf ihm entwickelt Gressage seine Argumentation. Das evolutive Welt- und Wirklichkeitsverständnis wird metaphysisch überhöht und zum Prinzip der ganzen Schöpfung gemacht. Das Übel erscheint als eine natürliche Wachstumsschwierigkeit, da die Entwicklung auf das Durchspielen von Möglichkeiten angewiesen ist und deshalb zwangsläufig viele Nieten produzieren muss. Menschliche Freiheit wird auf analoge Weise im Durchprobieren von Variationen in der Natur präludiert. Die Wirklichkeit stehe somit unter dem Gesetz der Freiheit und nicht der Notwendigkeit. Für Gressage ist der Begriff einer geschöpflichen Freiheit, die absolut leidfrei ist, im Grunde ebenso widersprüchlich wie der Begriff eines dreieckigen Kreises. Er schreibt: Wenn Gott geschöpfliche Freiheit will, dann ist damit die Möglichkeit von Leid notwendig mitgegeben, also es muss unbedingt sein. Denn der Mensch kann die ihm geschenkte Freiheit missbrauchen. Entzweiung, Unfrieden, Sünde und Schuld ist die Folge davon. Aber offensichtlich war Gott die Freiheit des Menschen so viel wert, dass er dieses Risiko einging. Deshalb sei Leid der Preis der freilassenden Liebe Gottes. Gressage setzt sich damit bewusst von der Tradition ab, der er ein falsches, dinghaftes Allmachtsverständnis vorwurft. Dankbar ist bei Gressage festzustellen, dass er die Verantwortlichkeit und Freiheit des Menschen klar herausstellt. Angesichts eines weit verbreitenden Unschuldwahns und eines Anklagepathos, in dem man sich heute gefällt, ist dies nicht gering zu veranschlagen. Dabei scheut man nicht Widersprüche. Während einerseits dezidiert die Freiheit betont und diese denkerisch in einer entsprechenden Philosophie zu begründen versucht wird, erinnert man sich andererseits dann, wenn es um das Leid geht, noch rechtzeitig daran, wie unfrei man eigentlich ist, um Gott anklagen zu können. Dann sind plötzlich nicht mehr wir die Täter, sondern die Opfer. Schnell wird dann nach dem Polizisten Gott gerufen, der eingreifen soll. Findet das nicht statt, erklärt man Gott für nicht existent. Trotzdem sind gravierende Einwände gegen Gressages Sicht vorzubringen. Mit der Tradition ist eindeutig festzuhalten, dass eine kreatürliche Freiheit ohne Schuld, Leid und Tod vorstellbar ist. Überlegungen auf den vorerbsündlichen Zustand der Schöpfung und die endzeitliche Vollendung legen dies zwingend nahe. Mit dem Verweis auf die Erzählungen vom Paradies argumentiert Metz zutreffend so: In dieser Sicht lässt sich kein unauflöslicher Zusammenhang zwischen von Gott gewollter kreatürlicher Freiheit und göttlicher Zulassung faktischer Schuld der Kreatur behaupten. So gilt: Die Leidensgeschichte enthält nicht nur eine Frage an die Schuld des Menschen, sondern auch, quasi durch sie hindurch, eine Rückfrage an Gott. Zitat Ende. Es ist ferner zu bedenken, dass der Mensch auch in der kommenden Welt frei ist, da er nicht als Automat vor Gott stehen wird. Es wird freilich eine nicht mehr störanfällige Freiheit sein. Augustinus: Dereinst aber wird es so sein, dass der Mensch nicht mehr böse wollen kann, ohne dass er deshalb die freie Entscheidung nicht mehr hätte. Zitat Ende. Daraus lässt sich ableiten, dass die Möglichkeit des Missbrauchs der Freiheit zur Sünde nicht notwendig zum Gebrauch der Freiheit gehört, so Schmaus. Es handelt sich hier freilich um ein rational nicht weiter erhellbares Mysterium. Es muss aber dennoch festgehalten werden. Es ist richtig, dass bei einem mit Vernunft begabten Geschöpf, das noch nicht an sein Ziel gelangt ist, die Ermöglichung des sittlich Guten mit der freien Verfehlung dieses Ziels verbunden sein kann. Daraus darf aber keine metaphysische Notwendigkeit gemacht werden. Rahner spricht von einer weit verbreiteten vulgären Apologetik, wenn behauptet wird, Gott müsse auch Schuld in seiner Welt zulassen, wenn er, was ihm doch zustehe, kreatürliche Freiheit in seiner Welt haben wolle. Kreatürliche Freiheit, so Rahner, wird so irgendwie als schlechthin absolut und ihre Entscheidung unableitbar gesetzt. Die Freiheit darf aber keineswegs so absolut angesetzt werden, wie in dieser stolzen Konzeption der Freiheit der Kreatur vorausgesetzt wird, so Rahner. Sie ist viel mehr von Gott umfangen und getragen, als es den Anschein hat. Das grundlegende Ungenügen bei Gressages Versuch besteht somit in seinem aus biblisch-christlicher Sicht mangelhaften Verständnis von Freiheit, das er zu sehr dem Evolutionsparadigma entnommen hat. Wird der Evolutionsbegriff metaphysisch überhöht zum Prinzip der ganzen Schöpfung, dann wird man nicht nur das Leid kaum noch als Folge der Sünde verstehen können, sondern eine blinde Zufälligkeit wird in eine Notwendigkeit umgedeutet, der selbst Gott unterworfen ist. In einem solchen evolutionistischen Horizont schwindet nicht nur das Wissen um die Vordergründigkeit, Hinfälligkeit und die Brüchigkeit dieser Welt, sondern auch das Leiden des Einzelnen wird als notwendiges Abfallprodukt der Evolution nicht ernst genommen. Mit Gressages Konzeption wird zwar Gott entlastet, der nicht mehr für den Verzweiflungsschrei seiner Kreatur verantwortlich ist, aber zugleich wird das Mysterium preisgegeben. Die Frage, die Gressage sich selbst stellt, ob mit seinem Entwurf nicht ein, Zitat, gar zu hoher Preis bezahlt worden ist, Zitat Ende, ist eindeutig mit Ja zu beantworten.